SWR 2 Forum.
Krieg und Terror, wie geht es weiter in Gaza? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Gazastreifen ist ein Schlachtfeld. Die Hamas feuert ihre Raketen aus Wohngebieten heraus. Die israelische Armee schlägt zurück. Für die Hamas ist der Tod von Zivilisten, egal ob Juden oder Palästinenser, Teil ihrer Strategie. Für Israel ist es fast nicht möglich, militärische von zivilen Zielen zu trennen. Es droht die Gefahr eines Flächenbrandes. Die internationale Diplomatie ist alarmiert und reagiert. Und hier zu diskutieren im SWR2-Forum Dr. Muriel Asseburg. Sie ist Politologin, tätig an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Benjamin Hammer, er ist Journalist beim Deutschlandfunk, und Dr. Matthias Schmale, Humanitarian Coordinator bei den Vereinten Nationen, derzeit zuständig für Nigeria, von wo er auch zugeschaltet ist. Bis vor 2 Jahren waren Sie für die Hilfsmaßnahmen der Vereinten Nationen in Gaza zuständig. Auch damals gab es Terror und kriegsähnliche Gewalt, wenngleich im Rückblick in sehr viel geringerer Dimension. Herr Schalle, können Sie uns einen Eindruck geben, wie es ist, wenn im Gazastreifen die Raketen niedergehen, wenn man dort lebt, wenn man dort überlebt, wenn Israel sich verteidigt oder angreift und die Hamas gleichfalls Raketen abschießt?
Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Ihm, und viele Grüße nach Deutschland aus Abuja. Einen Krieg mitzuerleben ist furchterregend. Ich kann mich sehr genau erinnern, das hat 2021 11 Tage lang gedauert, dass mehrere Nächte hintereinander ich fast aus dem Bett gepurzelt bin, sowohl von der Lautstärke der Bombeneinschläge als auch vom Erschüttern des Bodens. Ich habe Erdbeben erlebt und das war erdbebenmäßig. Also es ist furchterregend, selbst wenn man nicht unbedingt in einem UNO-Gebäude das direkte Ziel war.
Frau Asseburg, am Anfang jeder akademischen Karriere steht eine Doktorarbeit. In ihrer ging es um den Aufbau eines palästinensischen Staates. Sind all die Ideen, die auf ein friedliches Miteinander von Israelis und Palästinensern in vielen Jahren und Verhandlungen entwickelt worden sind, seit dem 7. Oktober mit dem Massenmord der Hamas an Juden obsolet?
Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, was diese derzeitige Eskalation zeigt, ist, dass die Palästina-Frage geregelt werden muss und dass es keine Stabilität, keinen Frieden im Nahen Osten geben kann, ohne dass das Schicksal der Palästinenser, ohne dass das Schicksal der jüdischen Israeli gemeinsam bearbeitet wird. Und da wird man zurückgreifen müssen auf viele Ideen, die schon entwickelt worden sind. Aber ich denke, es muss auch um ein ganz neues Engagement der internationalen Gemeinschaft gehen, um den Einsatz von viel mehr politischem Kapital, um tatsächlich eine dauerhafte Regelung herbeiführen zu können.
Herr Hammer, Sie waren 5 Jahre lang Korrespondent des Deutschlandfunks oder der ARD für Israel und Palästina. Die Bilder, die uns erreichen, stammen nicht nur von Journalisten. Es sind unter anderem Handyvideos, die Mörder der Hamas von ihren Verbrechen machten. Noch schrecklicher ist die Zahl der Opfer. Über 1300 Menschen wurden ermordet. Aber was ist die Botschaft, die in diesen Hamas-Videos steckt?
Das ist eine Botschaft, die Angst einflößen soll, Zwietracht säen soll. Es wurde ja in den vergangenen Tagen viel spekuliert, warum die Hamas das gemacht habe. Sie wolle sich auch im innerpalästinensischen Machtkampf mit der Fatah positionieren. Das beschreibt aber in keiner Weise ausreichend das Grauen, das da um die Welt ging. Es ist ja auch eine neue Dimension, wenn wir uns die Fülle der Videos, der ganz bewusst gedrehten und dann ins Netz gestellten Videos auf Seiten der Hamas anschauen, mit wirklich grauenvollen Details, die dann hoffentlich von Filtern teilweise eben erkannt werden, dass sich die Menschen die nur ganz bewusst anschauen. Und ich habe 5 Jahre aus dem Nahen Osten berichtet und ich brauchte ungefähr 8 Stunden am Samstag, 4 Stunden am Samstag, um zu begreifen, dass das eine neue Dimension ist. Ich meine, viele in Deutschland brauchten 1-2 Tage, die sich nicht ganz so intensiv mit dieser Region beschäftigen. Das ist eine Zäsur und nicht nur in Anführungszeichen eine neue Gewaltrunde.
Inwieweit ist das eine Zäsur? Zäsur, teilen die anderen Gesprächsteilnehmer diese Einschätzung?
Ja, ich denke schon, dass es eine Zäsur ist. Und zwar insofern, als Israel das erste Mal in so einer massiven und grauenhaften Operation angegriffen worden ist, auf dem eigenen Territorium und mit Fokus auf die Zivilbevölkerung. Und das hat in Israel dazu geführt, dass ganz viele Menschen den Glauben daran verloren haben, dass Israel unverwundbar ist, dass es militärisch unbesiegbar ist, dass es stark ist. Und der strategische Impact, wenn man so will, ist tatsächlich der Verlust von Abschreckung. Die Message, die tatsächlich in weite Teile der arabischen Welt und des weiteren Umfelds geht, Israel ist verwundbar. Und ich denke, das ist tatsächlich ein neues Moment, was dazukommt zu den großen Zweifeln, die in der israelischen Bevölkerung jetzt an der Regierung, am Militär, am Geheimdienst aufgekommen sind.
Ich sehe das auch als Zäsur, und zwar sowohl auf israelischer Seite. Ich habe öfter schon gehört, dass für Israelis dies vergleichbar ist mit dem Terroranschlag auf die Twin Towers in New York, also das 11. September vergleichbar, aber auch auf palästinensischer Seite. Mein Eindruck ist, von dem, was ich von ehemaligen Kollegen oder noch UNO-Kollegen und anderen Zivilisten höre aus dem Gazastreifen, es gab am Anfang Verwunderung, vielleicht hier und da eine gewisse Sympathie, weil eben gezeigt wurde, dass Israel verwundbar ist. Aber je mehr das Ausmaß der Terrortat bekannt wurde, desto mehr, glaube ich, zweifeln auch Palästinenser daran. Und die erleben natürlich jetzt im Gazastreifen massive Vergeltung. Es sind über 2500 Zivilisten tot im Gazastreifen, darunter 750 Kinder. Und es ist einfach klar, dass eine Zivilbevölkerung das nicht zur Tagesordnung übergehen wird, und es ist ja auch noch nicht vorbei.
Während die internationale Diplomatie sich um Schadensbegrenzung bemüht, ist die Lage vor Ort heute etwas unklar. Die Bewohner der nördlichen Hälfte des Gazastreifens sollen diese Richtung Süden verlassen. Eine gewaltige Flucht hat eingesetzt. Die erwartete Bodenoffensive Israels blieb bislang aus. Das Schicksal der 200 Geiseln der Hamas ist unbekannt. Steht die eigentliche Katastrophe jetzt erst noch ins Haus? Ist das der Tag, bevor es wirklich losgeht?
Aus meiner Sicht ja. Also meine Erfahrung im Gazastreifen ist, wenn, Sie haben mich vorhin danach gefragt, wenn es Krieg gibt, ist das furchterregend für die Zivilbevölkerung. Und das ist ja schon jetzt viel schlimmer als alles, was wir bisher erlebt haben, im Sinne von Menschenleben, die es kostet. Und wenn es da eine volle Bodenoffensive gibt, dann kann man sich das nur mit Schrecken ausmalen. Es ist ja so, dass es zum Beispiel Krankenhäuser gibt, die voll mit Verwundeten und anderen Leuten sind, die sind, die sich nicht bewegen können. Also man kann sich nicht vorstellen, wie sollen unter Bombardierung Krankenhäuser evakuiert werden, als ein Beispiel. Ebenso möchte ich ansprechen, dass UNO-Schulen, auf denen eine blaue Flagge schwebt, bisher von der israelischen Seite als sicher angesehen wurden, also als nicht bombardierbare Ziele. Und da befinden sich ja Tausende von Leuten. Und wenn also in einer Bodenoffensive die auch zu Zielen erklärt werden würde, dass das Ausmaß kann nur schrecklich sein.
Haben Sie die reale Befürchtung, dass das passieren wird?
Ja, es sind ja unter den sehr vielen Toten auch auf palästinensischer Seite bereits 14 UNO-Mitarbeiter. Und es sind mehrere Schulgebäude bisher nicht direkt bombardiert worden, aber Teile davon zerstört worden. Also es ist schon so, dass es unsicher wirkt. Die Nachrichten, die ich von meinen Kollegen dort kriege, sind, sie haben Angst. Und zwar Angst an den sicheren Orten, die bisher als sicher galten, nämlich UNO-Gebäude. Und ich glaube, dass, was ich von israelischer Seite höre, in eine volle Bodenoffensive, da wird dann keine Rücksicht mehr genommen, mit welchem Gebäude man es zu tun hat und mit welchen Menschen, die einem vors Ziel laufen.
Vielleicht ist die Frage ja naiv, aber ich stelle sie trotzdem. Was tut denn die Hamas, um das Schicksal der Bewohner Gazas zu erleichtern? Es hat ja den Eindruck, ihr Interesse sei es eher, besonders viel Leid zu bewirken, um daraus politische Vorteile zu ziehen, Herr Hammer.
Da würde ich tatsächlich an dieser Stelle an meine Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten verweisen. Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir trotz dieser unfassbaren Taten, beziehungsweise sie müssen ja gefasst werden und beschrieben werden, dieser grauenvollen Taten der Hamas, sie nicht nur darauf reduzieren, dass sie eine Terrororganisation ist, von der EU, Israel, den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft, aber auch eine soziale und politische Bewegung ist, die sich in der Tat vor Ort nach eigenen Angaben um die Menschen gekümmert hat. Und ja, daran muss man an dieser Stelle auch nochmal erinnern, in größeren Teilen der Bevölkerung Zuspruch hat. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig bei allem Grauen, das die Terroristen der Hamas hier ausgeübt haben, die militanten Kämpfer, daran zu erinnern, dass die Hamas eben auch eine politische Bewegung ist. Wenn ich das, bevor meine Mitdiskutanten mich ergänzen, vielleicht auch nochmal sagen darf, es wird ja von einer Zerschlagung der Hamas im Gazastreifen gesprochen. Das mag mit großen Opfern auf beiden Seiten militärisch möglich sein, aber nochmal zur Erinnerung, eben die Hamas ist auch eine politische Idee und die kann man mit Panzern nicht so einfach zerstören.
Vielleicht zwei Punkte dazu, die ich für wichtig halte. Der eine ist, wir haben jetzt im Gazastreifen schon eine katastrophale humanitäre Situation und die hat auch damit zu tun, abgesehen von den extrem intensiven Luftschlägen, mit der kompletten Abriegelung, die Israel am 9. Oktober über das Gebiet verhängt hat. Seitdem kommen keine Lebensmittel mehr in den Gazastreifen, kein Trinkwasser, keine Medikamente, kein Strom, kein Treibstoff. Und das heißt, dass die öffentliche Stromversorgung mittlerweile komplett zusammengebrochen ist und dass die Trinkwasservorräte erschöpft sind. Das ist sehr, sehr schwierig und das kann tatsächlich Hamas nicht beeinflussen. Hier finden ja sehr intensive diplomatische Bemühungen jetzt statt, damit Lieferungen aus Ägypten über den Grenzübergang Rafah hineinkommen.
Der heute eigentlich aufgemacht werden sollte und dann doch zublieb. Warum eigentlich?
Wenn ich das auf dieser Stelle beurteilen kann, ich kann jetzt nicht konkret sagen, warum ein, ich meine, wenn ich die Informationslage der Nachrichtenagenturen richtig gelesen habe, dass Israel auch einem vorübergehenden Waffenruhe nicht zugestimmt hat. Man muss aber an der Stelle daran erinnern, es gibt drei Grenzübergänge zwischen dem Gazastreifen, Israel und Ägypten. Zwei dieser Grenzübergänge in Richtung Israel sind zerstört, wären aber, das muss man dazu sagen, wohl in dieser aktuellen Kriegssituation so oder so geschlossen, ein Grenzübergang in Richtung Ägypten. Es ist an der Stelle wichtig zu erwähnen, dass Ägypten kein Interesse hat, dass Zehntausende, Hunderttausende Palästinenser auf ägyptisches Territorium fliehen. Grenzöffnung vielleicht, aber wenn ich es richtig verstehe, nur für beispielsweise ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum Beispiel der UNO. Ich möchte ganz kurz eine Sache noch hinterher schicken, weil Sie gerade fragten, kümmert sich die Hamas um die Zivilbevölkerung? Ich finde es eben sehr schwer, da verlässlich journalistisch auch fundierte Aussagen zu machen. Natürlich gibt es den Vorwurf, dass die Hamas verhindert haben soll, dass Palästinenser aus dem Norden des Gazastreifens den Süden erreichen. Ich bin aber nicht vor Ort und kann das nicht unabhängig überprüfen. Genauso gab es heute Nachmittag einen Tweet von der UNRWA, der Organisation, für die Matthias Schmale gearbeitet hat. Weiß nicht, ob er sich dazu äußern will und kann, dass eine große Menge an Treibstoff aus einer UN-Einrichtung herausgenommen worden sei, dann ja offenbar von denen, die den Gazastreifen kontrollieren, der Hamas. Dieser Tweet ist wieder gelöscht worden. Wäre das so, dann hätte aber die Hamas in dieser humanitär sehr schwierigen Situation Treibstoff einer UN-Organisation geklaut. Das zu der Frage mit den Zivilisten.
Ich äußere mich gerne dazu als ehemaliger UNRWA-Mitarbeiter und noch UNO-Mitarbeiter. Die, Der Punkt ist ja, dass die Israelis aufgefordert haben, dass alle aus dem Norden, inklusive Gaza City, sich in den Süden bewegen. Und das ist ebenso zustimmig für UNO-Mitarbeiter. Das heißt, meine UNO-Kollegen mussten den Compound, den Sitz in Gaza City verlassen und die Kontrolle über UNO-Einrichtungen abgeben. Dann kann man sich natürlich nicht wundern, wenn man die Kontrolle nicht mehr hat über diese Einrichtungen, dass sie missbraucht werden. Also das eine geht mit dem anderen einher. Wir haben ja nicht als UNO freiwillig der Hamas Treibstoff oder die Kontrolle über unsere Gebäude übergeben.
UNRWA, um das mal ganz kurz einzuflechten, ist ein Akronym und steht auf Deutsch für Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Sie galten damals, als Sie in Gaza waren, die paar Jahre sozusagen als der Gouverneur von Gaza, weil die UNO betreibt dort jede Menge Schulen für fast 300.000 Schüler. Sie betreibt Gesundheitsstationen und noch einiges mehr. Was kann denn diese Organisation jetzt noch tun?
Ja, es ist schwierig, sich das vorzustellen. Also was klar ist von dem, was mir meine Kollegen und Kolleginnen dort schildern, ist, dass der Normalbetrieb natürlich eingestellt ist. Damit will ich sagen, Schulen, also es findet kein Schulunterricht statt, dass die Gesundheitszentren nicht mehr aktiv sind. Das heißt also, Schulbildung findet nicht statt, Basisgesundheitsversorgung findet nicht statt. Zunehmend sieht es auch so aus, dass die humanitäre Hilfe nicht geleistet werden kann, dass also weder Schulen noch als sicher gelten, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, noch, dass die Mittel zur Verfügung stehen. Es ist ja seit dem Beginn der Vergeltungsschläge ist der Gazastreifen abgeriegelt, auch für humanitäre Güter. Und also selbst die Menschen, die sich noch in relativer Sicherheit in manchen Schulgebäuden befinden, die Vorräte gehen der UNRWA aus, um sie mit Basismitteln zu versorgen.
Das SWR2-Forum zum Thema Krieg und Terror, wie geht es weiter in Gaza, mit dem Humanitarian Coordinator bei den Vereinten Nationen, Dr. Matthias Schmale, mit Benjamin Hammer, Journalist beim Deutschlandfunk, und Dr. Muriel Asseburg, Politologin an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Asseburg, Bundeskanzler Scholz wird morgen mit dem israelischen Botschafter nach Israel fliegen. Außenministerin Baerbock war schon dort. Ihr amerikanischer Amtskollege Blinken ist zum zweiten Mal vor Ort. US-Präsident Biden versucht mäßigend auf den Konflikt einzuwirken. Der türkische Präsident Erdogan, der iranische Präsident Raisi, der russische Präsident Putin und einige mehr, sie alle erheben ihre Stimme. Ist das nun beruhigend oder bedrohlich?
Das ist vielleicht einfach ein Symptom dessen, wie angespannt die Situation ist und wie groß die Sorge vor einem Flächenbrand ist. Ich denke tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass hier alle versuchen, eine regionale Eskalation zu vermeiden und dass gleichzeitig sich bemüht wird, die humanitären Fragen anzusprechen und bestmöglich zu regeln. Also die Frage der Geiselbefreiung, einer verhandelten Geiselbefreiung, die Frage der Einrichtung von Schutzzonen, die Frage von Hilfslieferungen und die Frage von Evakuierung von ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern und von medizinischen Notfällen.
Ich sehe das auch so wie Sie, Frau Asseburg. Im Moment ist die Priorität, dass man die Bevölkerung, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, dass man die Bevölkerung mit humanitärer Hilfe versorgt. Unser Generalsekretär Antonio Guterres hat sich ja auch eingeschaltet und besteht darauf, dass die Gefangenen, die Geiseln im Gazastreifen freigelassen werden, ohne Vorbedingung, und dass humanitäre Korridore eingerichtet werden, inklusive, dass die ägyptischen Lastwagen, die mit Nahrungsmitteln und anderen Gütern vor der Grenze in Rafah stehen, reingelassen werden, um mindestens einige Hilfsgüter den Menschen zukommen zu lassen.
Ich glaube, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, dass auf die internationalen Vermittlungsbemühungen, auf Politikerinnen und Politikern, dass denen eine wichtige Aufgabe zusätzlich zukommt, und zwar die Wahrung der Empathie einzufordern. Wir haben am Samstag, an jenem und nach jenem 7. Oktober in Teilen der Welt eine Empathielosigkeit gegenüber den israelischen Opfern gesehen. Wir haben in Teilen feiernde Menschen gesehen. Wir haben Tage gewartet, teilweise auf zumindest ein Statement von Seiten der palästinensischen Autonomiebehörde. Und das klang in den Nachrichten an, vor dieser Sendung, dass israelische linke Intellektuelle sich beklagten und sagten, wo ist denn die Solidarität von Teilen der Welt gegenüber uns nach diesem Schockmoment? Mir fällt dabei eben auch auf, in dem einen oder anderen Statement von Politikerinnen und Politikern, dass da wenig zu sehen ist von Empathie gegenüber der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Und es klingt teilweise profan, es klingt ja auch einfach, dass man empathisch gegenüber allen Seiten dieses Konfliktes sein sollte. Die Realität sieht anders aus und das wäre meine Hoffnung, dass in den so wichtigen Statements der internationalen Politik, der Bundesregierung auch, ja auf die Empathie gegenüber beiden Seiten verwiesen wird.
Finde ich ganz wichtig, was Sie sagen, Herr Hammer. Noch wichtiger als die öffentlichen Statements ist jetzt, was hinter geschlossenen Türen passiert. Also mein Fokus ist eher darauf, gelingt es sich tatsächlich auf konkrete Arrangements zu einigen, die konkret die Situation der Menschen vor Ort verbessern. Das hat für mich Priorität. Aber ich stimme, Ihnen zu, ja? Ganz wichtig.
Ich stimme Ihnen auch zu.
Ich auch. So viel an diesem Punkt sind wir uns einig.
So viel Einigung ist selten. Sie sagen Empathielosigkeit. Ist es nicht auch ein Stück weit Antisemitismus, der da mitspielt?
Das ist jetzt eine sehr schnell gefragte Moderatorenfrage, über die man...
Das ist mein Job.
Das ist Ihr Job. Ja, in dem Moment, wo es um... Also es ist potenziell auch Antisemitismus im Spiel. Es ist aber eine sehr, sehr komplexe Gemengelage, auf die ich versuchen kann, in 30 Sekunden zu antworten. Also aber ich mache die Vorbemerkung.
Sie sind im SWR2-Forum. Ich gönne Ihnen auch durchaus sehr viel mehr als 30 Sekunden.
In dem Moment, Israel ist ein jüdischer Staat mit einer jüdischen Mehrheit. Er wurde gegründet als Heimstätte des jüdischen Volkes und ist natürlich verbunden mit dem Judentum. Und Proteste gegen Israel können Proteste gegen die israelische Besatzungspolitik, das Vorgehen der israelischen Armee sein. Sie können aber auch antisemitischen Charakter haben. An der Stelle ist ein differenzierter Blick sehr wichtig. Mir fällt auf, dass wir in Deutschland im Moment ein Klima von einer großen Befürchtung haben, dass auf Demonstrationen von palästinensischstämmigen Menschen antisemitische Slogans gebrüllt werden. Ja, die gab es. Ja, es gab Süßigkeiten, die verteilt wurden auf der Sonnenallee, um diese schrecklichen Taten der Hamas zu feiern. Ja, es gibt klar antisemitische Slogans. Und ja, gerade als Deutschland muss man diese verhindern, in der Öffentlichkeit selbstverständlich. Gleichzeitig ist es, glaube ich, wichtig, dass es im Moment in der palästinensischen Community in Deutschland ein Gefühl gibt, wir können gar nicht mehr auf die Straße gehen, wir können gar nicht mehr demonstrieren gegen das, was da im Moment im Gazastreifen geschieht. Ich will an der Stelle nochmal betonen, dieser Krieg wurde begonnen mit Gräueltaten der Hamas, nicht mit Luftschlägen der Israelis. Aber es ist wichtig anzuerkennen und zu betonen, dass es im Moment ein Gefühl in der palästinensischen Community in Deutschland gibt, man ist jetzt endgültig im Stich gelassen worden von der Politik. Es ist nichts mehr erlaubt. Nochmal ganz klar, antisemitische Slogans auf der Straße gehen natürlich gar nicht.
Ja, das stimmt, Herr Hammer, wenn ich was dazu sagen kann. Ich habe das ja selber erlebt und zwar auch in den vergangenen Tagen, dass in dem Moment, wo man Kritik am Vorgehen Israels in Gaza übt, sehr schnell der Vorwurf kommt, wie es jemand bei mir getan hat, Sie sind ein antisemitischer Rassist, wurde mir vorgeworfen. Und das geht auch nicht. Also ich stimme Ihnen voll zu. Erstens muss die Empathie da sein, wenn man beweisen kann, dass jemand wie ich und andere keine Empathie gegenüber den Opfern in Israel zeigen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Aber ebenso ebenso muss die Empathie für die palästinensische Bevölkerung da sein. Und es muss gerechtfertigt sein, dass man Kritik am militärischen Vorgehen der Israelis in Gaza üben kann. Mit dem Ziel, dass letztlich für beide Seiten ein sichererer Zustand, als es gegenwärtig ist, dabei rauskommt.
Herr Schmale, da Sie ja gerade in Abidjan in Nigeria sind, gibt es vom afrikanischen Kontinent her andere Reaktionen als die uns bekannten hier im Westen oder in der arabischen Welt?
Mein Eindruck ist, dass es durchaus viele Menschen gibt, hier in Nigeria, aber auch im afrikanischen Kontinent, die sehr viel Sympathie haben für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und die nicht immer voll verstehen natürlich, was im Gazastreifen abläuft, was Hamas anrichtet und vor diesem Hintergrund hier und da Sympathiekundgebungen stattfinden oder Äußerungen stattfinden, einfach nur hier tut jemand was, um das palästinensische Selbstbestimmungsrecht zu fördern. In dem Moment, wo es Diskussionen gibt und man afrikanischen Kollegen und Politikern sagt, so und so sieht das aus, man die Gräueltaten vom letzten Samstag schildert, ist das bei der überwiegenden Mehrheit klar, dass Gewalt nicht die Lösung ist und dass Gewalt nicht zu einer Verwirklichung eines Selbstbestimmungsrechts führen wird.
Das SWR2-Forum zum Thema Krieg und Terror. Wie geht es weiter in Gaza? Mit Matthias Schmale, Benjamin Hammer und Muriel Asseburg. Frau Asseburg, zuletzt sah es ja so aus, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästina nicht mehr denkbar ist. Die Angriffe der Hamas haben das bekräftigt. Gleichwohl teilen sich Israelis und Palästinenser die gleiche Region. Sie arbeiten zusammen, sie leben zusammen, sie teilen sich sogar die Währung. Israel hat den Konflikt in den letzten Jahren gemanagt, aber keine Anstrengung gemacht, ihn zu lösen. Und das hat ja nicht funktioniert. Was wäre denn jetzt die Alternative? Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, aber was könnte man jetzt mal machen?
Ich glaube, wir sind jetzt noch in der Eskalationsphase und es ist tatsächlich nicht der Zeitpunkt, jetzt darüber zu diskutieren, wie Frieden hergestellt werden kann. Allerdings, und das ist wichtig, sollte eigentlich dem israelischen Militär, der israelischen Regierung klar sein, wie führen wir den Kampf gegen die Hamas in einer Art und Weise, dass wir hinterher dann auch eine Stabilisierung erreichen können. Also eine Stabilisierung, die eben tatsächlich dauerhaft funktioniert, im Gegensatz zu all den Ansätzen mit dem Gazastreifen und den palästinensischen Gebieten insgesamt umzugehen in den letzten Jahren, die nicht funktioniert haben. Weder für Israel funktioniert haben, noch für die Palästinenser funktioniert haben. Letztlich wird man nicht umhinkommen, eine Regelung zu finden, die beiden Völkern das Recht auf Selbstbestimmung gibt und umsetzt, die das Flüchtlingsproblem regelt auf eine Art und Weise, dass sowohl das individuelle Recht der Flüchtlinge einbezogen wird, als auch die Interessen von Aufnahmestaaten und wie ich vorher schon sagte, ich denke, wir brauchen hier tatsächlich eine neue internationale Anstrengung, um zu einer Regelung zu kommen. Wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit am Rande der Generalversammlung ein Treffen gesehen von Europäern, der Arabischen Liga, Saudi-Arabiens, wo ein sogenannter Peace Day Effort vorgestellt wurde. Die Idee, wie ein Frieden aussehen kann nach einer Regelung, und was dazu getan werden könnte von unterschiedlichen Seiten. Und ich denke, das muss neu gedacht werden, neu bewertet werden. Und vor allem stellt sich die Frage, wie kommen wir von der jetzigen katastrophalen Situation, in der alle wichtigen Player, Akteure eigentlich geschwächt sind, dann hin zu einer Friedensregelung?
Also wie kommen wir vom Wünschbaren zum Machbaren? Ich kann mir schlecht vorstellen, dass sich die Israelis mit der Hamas an einen Tisch setzen könnten, schon eher mit dem palästinensischen Präsidenten im Westjordanland Abbas, der ja auch heute diese Taten nochmal verurteilt hat, ein bisschen spät, aber immerhin. Praktisch fehlen einem die Verhandlungspartner im Augenblick, oder?
Absolut. Und ich glaube, ein Problem ist, wir schauen jetzt immer, wenn wir auf Fragen, also Eskalationsszenarien schauen, schauen wir immer auf den Südlibanon, schauen nach Syrien, schauen in den Iran. In diesen ganzen Szenarien wird ganz selten diskutiert, was passiert eigentlich in der Westbank. Wir haben jetzt im Westjordanland schon über 50 Tote und über 1000 Verletzte seit letzter Woche gesehen. Wir haben dort bewaffnete palästinensische Gruppierungen, die die Autonomiebehörde nicht in den Griff kriegt. Wir haben bewaffnete Siedler. Und ich fürchte sehr stark, dass die erste Eskalation dort stattfinden wird. Also nicht die erste, sondern eine weitere Eskalation der Gewalt dort stattfinden wird. Und aus dieser Eskalation wird die Autonomiebehörde nicht gestärkt hervorgehen, sondern im Gegenteil, es besteht eben das große Risiko, dass sie zusammenbricht, dass die ihre Basis, die Fatah, sich letztlich dem bewaffneten Kampf anschließt und damit das Arrangement, was man in Oslo getroffen hat, das Bemühen um ein gemeinsames Konfliktmanagement auch dort zusammenbricht.
Ich wollte an der Stelle, wenn ich darf, der mehrfachen Nennung des Wortes neu, Frau Asselburg, zustimmen. Es ist jetzt noch sehr frisch. Es ist sowohl eine Phase der Trauer als auch des Krieges. Deswegen tue ich mich manchmal schwer, von der Seitenlinie da jetzt Hinweise zu geben. Aber wenn ich darf, nochmal der Blick zurück. Frau Asselburg hat Oslo angesprochen, der erste Oslo-Vertrag, die Unterzeichnung vor fast genau 30 Jahren. Es haben sich sehr viele Seiten mit einer Rhetorik über eine vermeintliche Zwei-Staaten-Lösung auch, sie haben sich eingerichtet in diesem Regime. Es mutete ja manchmal fast absurd an, wenn diplomatische Vertreter der Bundesregierung oder Außenminister den Palästinensern in Grußbotschaften auf ihrem Weg zur eigenen Staatlichkeit alles Gute wünschte. Und wenn eben die Zwei-Staaten-Formel immer weiter betont wurde und wenn die Mikros aus waren, niemand beantworten konnte, wie denn zwei Staaten noch zu realisieren seien. Auch die palästinensische Autonomiebehörde hat sich in diesem Zwei-Staaten-Mantra eingerichtet, denn diese Perspektive auf einen eigenen Staat, das ganze System, der ganze Oslo-Prozess sichert bis heute der palästinensischen Autonomiebehörde ihre Existenz, ja auch ihre Finanzierung. Und der Blick und die Besuche der internationalen Politik in der Region waren arg routiniert. Ich sage nicht, dass dort es einfach war, neue Lösungen auf den Weg zu bringen. Aber wir stehen jetzt schon mit dieser unfassbaren Eskalation jetzt vor auch und nach 30 Jahren gescheiterter internationaler Nahostpolitik.
Darf ich als Komplementärkommentar oder Beobachtung dazu hinzufügen, schon in meiner Zeit, und zwar 2021 während des Krieges damals und kurz danach, hatte ich den Eindruck, dass für viele Palästinenser im Gaza ein Neuanfang bedeutet, ein menschenwürdiges Leben betreiben zu können. Und das wurde von denen definiert als, ich muss die Möglichkeit haben, selber zu arbeiten, mein eigenes Geld zu erwirtschaften und nicht von eurer UNO-Hilfe abhängig zu sein. Ich muss das Recht haben, die Möglichkeit haben, meine Kinder vernünftig auszubilden und letztlich das Recht zu wählen. Also ich glaube, was nicht funktionieren würde, ist, wenn man versucht, ein neues politisches Projekt in Bewegung zu setzen, ohne dass die Palästinenser und die Israelis, und zwar die normale Bevölkerung, am Tisch sitzt und die Bedürfnisse normaler Menschen definiert werden und zum Ausdruck gebracht werden. Aber wir sind, ich stimme da Frau Asselburg zu, weit davon entfernt. Das Hauptziel muss jetzt sein, einen Waffenstillstand hinzukriegen, humanitäre Hilfe zu leisten, einen Wiederaufbau auf beiden Seiten in Gang zu bekommen, und dann kann man irgendwann über ein neues politisches Projekt reden.
Ich will das gerne aufgreifen. Es gab ja etliche zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für eine Aussöhnung und für eine gemeinsame Zukunft eingesetzt haben, auf vielen Ebenen, ob das Sport ist oder Kultur oder einfach nur Begegnungen. Wie ergeht es diesen nun?
Ich habe darüber mit israelischen Freundinnen und Freunden gesprochen. Es gibt Geschichten, die Mut machen in diesen Tagen, von Organisationen, in denen jüdische und palästinensische Israelis gemeinsam an einem Strang ziehen, auch jetzt in diesen Tagen das tun. Es gibt aber auch Geschichten, die eben keinen Mut machen, von Menschen, auch auf der politischen Linken in Israel, die sagen, da ist jetzt was geschehen, da hat sich jetzt was verändert. Und die Friedensbewegung auf beiden Seiten, wir müssen vielleicht an der Stelle auch daran erinnern, dass es von palästinensischer Seite in den letzten Jahren eine immer stärkere Bewegung der Antinormalisierung gab, der Ablehnung, anders als das in den 90er und 0er Jahren noch eher der Fall war, der Ablehnung von zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit mit den Israelis mit Verweis auf die Besatzung. Da gab es also nur noch wenig. Und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die Erinnerung, Demonstrationen für den Frieden von Zehntausenden Israelis auf dem Rabinplatz in Tel Aviv, die gab es auch nicht, beispielsweise in meiner Zeit als Korrespondent vor Ort. Wenn wir also von dieser trüben Perspektive, und an der Stelle vielleicht erwähnt, dass Herr Schmale hat das besser beobachtet als ich, ein Großteil der Palästinenser im Gazastreifen keinen Israeli je traf, weil er nicht rauskam. Wenn wir also von dieser trüben Situation vor dem 7. Oktober dann noch, Stichwort Zäsur, diese Ereignisse draufsatteln, dann ist das wichtig, dass wir von Berlin, Baden-Baden, Abuja aus über Perspektiven sprechen. Wir müssen aber auch konstatieren, dass sich die Region in einem neuen, noch tieferen Schock und möglicherweise Hasszustand, Hass gegeneinander befindet, der es noch schwieriger machen wird, dass diese beiden Seiten auch menschlich zusammenfinden. Politische Lösungen ja, aber die menschliche Komponente ist wahnsinnig schwierig im Moment.
Das stimmt, Herr Hammer. Ich habe das oft gesagt, als ich im Gazastreifen war, dass das Schlimmste an der Blockade ist, dass israelische und palästinensische Kinder sich nicht treffen. Es gab zu meinem Zeit dort, ich glaube, über 90% der Bevölkerung, die nie draußen waren, die meisten die jungen Leute, und also keine Vorstellung haben, was ein normaler israelischer Mensch darstellt, sondern die Erfahrung auf palästinensischer Seite im Gazastreifen waren entweder Militär, die einen nicht rauslassen, oder Bürokraten, die einem keine Ausreisegenehmigung geben. Und ich habe das Gefühl, dass Sie völlig recht haben, dass sich diese Fronten unter den schrecklichen Ereignissen vom 7. Oktober und was dem seitdem passiert, eher verhärten werden. Und Sie haben recht. Es ist, und ich glaube, Frau Asseburg hat das auch gesagt, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, über ein neues politisches Projekt zu reden, sondern man muss den Waffenstillstand hinkriegen, humanitäre Hilfe leisten und dann irgendeinen Prozess in Gang kriegen, wo sich die Leute wieder annähern können und ihren Hass überwinden können.
Wenn wir in die Zeit.
Umso wichtiger ist aber.
Ja, Frau Asseburg.
Ja, umso wichtiger scheint mir aber derzeit, dass die internationale Gemeinschaft eben diese Sprachlosigkeit bzw. die Sprache der Gewalt, den Hass, nicht noch verstärkt, sondern eben versucht, sich auf das, was letztlich die Seiten wieder zusammenbringen muss, konzentriert. Also A, jetzt auf die konkreten Herausforderungen, aber B, auch schon in ihrer Wahl der Sprache versucht, Empathie, Herr Hammer hat es vorher schon ausgeführt, mit der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten zu haben und auch bei uns in Deutschland eben den Sorgen, der Trauer, der Verzweiflung aller, die hier Angehörige und Freunde in Israel, in Gaza, in den palästinensischen Gebieten haben, einzubeziehen und dem Raum zu geben.
Ja. Es ist eine ungemein schwierige psychologische, aber auch intellektuelle Übung. Wenn man das palästinensische Opfer beklagt, dann ist der Israeli der Täter, oder umgekehrt, wenn man das israelische Opfer beklagt, dann ist der Palästinenser der Täter. Wir wollen aber auch nicht eins gegen das andere aufrechnen, denn das wäre eine ungewollte und falsche Relativierung. Wie kommt man als Einzelner mit diesem Dilemma denn klar?
Ist sehr schwierig.
Wie kommen Sie damit klar?
Für mich ist es wichtig, mit Israelis und Palästinenserinnen und Palästinensern vor Ort und hier in Kontakt zu sein und zu sehen, mit wie viel Energie die Menschen dennoch versuchen, weiterzuleben, menschlich zu bleiben, sich zu kümmern um andere und zu versuchen, die Situation zu verbessern, so schwierig es ist.
Ja, als UNO-Vertreter in eine gleiche Richtung. Ich finde, man muss versuchen, eigene Gefühle im Zaum zu halten. Ich bin natürlich beeinträchtigt durch meine Erlebnisse im Gazastreifen und sehe vielleicht vieles aus Sicht der Palästinenser mehr als irgendeiner anderen. Aber ich habe sofort bewusst dem israelischen Botschafter hier mein Schrecken und mein Beileid ausgedrückt und dann mit zunehmender Anzahl von palästinensischen Toten auch dem palästinensischen Botschafter. Also ich finde, dass die von uns, die nicht Palästinenser oder nicht Israeli sind, alles tun müssen, um die Empathie zu bekunden in alle Richtungen und das Gespräch zu suchen und sobald es möglich ist, zu vermitteln.
Entschuldigung.
Ja, Herr Hammer, gerne.
Ja, es ist journalistisch, wenn ich das von dieser Stelle als Journalist sagen darf, auch eine Herausforderung. Wir sollen Hintergründe liefern, wir sollen Kontext liefern. Wir wollen aber in diesen Tagen natürlich auch nach dem vergangenen Samstag verhindern, dass unsere, Sie sprachen das selber an, Stichwort Relativierung, Herr Ihm, dass den Eindruck wollen wir natürlich verhindern. Das heißt, in dem Moment, wo ich Hintergründe bespreche, wo ich über die Besatzung spreche, über die Blockade des Gazastreifens, über die fehlende Perspektive auf einen eigenen Staat von den Palästinensern, dann versuche ich das abzugrenzen von diesen unfassbaren und ganz wichtig unbegründbaren Taten der Hamas. Es ist völlig klar, dass wir in diesen Tagen deutlich machen müssen, es gibt keine Begründung. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Was wir aber auch brauchen, auch Stichwort Empathie, ist einen Kontext. Und so schwer das manchmal sich anfühlt, ich habe Freunde auf beiden Seiten, aber als Korrespondent habe ich in Tel Aviv gelebt. Deswegen, da bin ich ehrlich, ist mir diese Lebenserfahrung in Tel Aviv zu sein, in Kriegszeiten näher. So schwierig das ist, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig und wichtig von solchen Sendungen und von Journalistinnen und Publizistinnen, über den Kontext zu sprechen.
Nun fliegt unser Bundeskanzler Olaf Scholz morgen nach Israel. Das wird nicht mehr sein als ein politisches Zeichen. Wie wichtig sind solche Symbole in dieser Zeit, Frau Asseburg?
Ich glaube, es ist deutlich mehr als ein politisches Zeichen. Es ist A, das Bemühen, Solidarität zu zeigen. Und da geht es genau auch um die Frage von Empathie. Aber natürlich passiert da noch mehr. Da wird hinter verschlossenen Türen gesprochen über Fragen, die jetzt zu klären sind. Und der Bundeskanzler wird sich sicher einsetzen für Regelungen, um die Geiseln zu befreien, für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass das passiert.
Die Sinnhaftigkeit der deutschen Außenpolitik im Nahostkonflikt. Wir sind in der letzten Minute ganz kurz noch, Herr Schmale.
Ja, es ist, ich befürchte das Schlimmste für die nächsten Tage, wenn ich ehrlich bin, wenn die Bodenoffensive tatsächlich anfängt, aber hoffe natürlich, dass wir das irgendwie gemeinsam überwinden können. Und nicht zu relativieren und Empathie auszudrücken, ist ein wichtiger Bestandteil davon.
Herr Hammer?
Ich sprach neulich mit einer Redakteurin über ein Gespräch und die sagte, wie schade, dass wir keine positive Botschaft aussenden können, wie schade, dass wir nicht schließen können, das Gespräch mit einer Aussage der Hoffnung. Das fällt mir im Moment, und ich glaube, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, auch sehr schwierig, Botschaften der Hoffnung auszusenden in dieser wirklich ganz, ganz schlimmen Situation.
Das war das SWR2-Forum Krieg und Terror, wie geht es weiter in Gaza? Mit dem Journalisten Benjamin Hammer vom Deutschlandfunk, er war viele Jahre lang Korrespondent in Tel Aviv, mit Dr. Muriel Asseburg, Politologin von der Stiftung Wissenschaft und Politik, und mit Matthias Schmale von den Vereinten Nationen, früher in Gaza, jetzt in Nigeria. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm, und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.